Micheline?
Hardy?
Gehörst du eigentlich auch noch zu dieser Generation, die so sagt, wir hatten 3 Fernsehprogramme und das war eigentlich auch total genug?
Nicht wirklich. Ich glaube, ich bin knapp am Übergang. Also wir hatten schon sehr viele Fernsehprogramme. Wir hatten sogar so einen Premiere-Decoder.
Privatfernsehen, bevor es Privatfernsehen gab.
Ja. Aber wir hatten trotzdem auch einen so einen alten Kasten oben im Haus im Flur stehen. Also erstens, damit es nicht privat abgesperrt war, irgendwo in einem einzelnen Raum, sondern so begehbar für alle. Genau, genau. Im Flur. Und der hatte nur 3 Programme tatsächlich. Mhm. Und so eine ganz komplizierte, fette Fernbedienung. So einen riesengroßen Kasten einfach.
Okay, also immer noch genügend Hürden, dass man da als Heranwachsende sich einfach bedient, oder?
Ja, es war nicht so einfach. Und es war auch nicht unbegrenzt, sagen wir es mal so.
Ich bin da wirklich so voll der Typ, über den du auf dem Schulhof wahrscheinlich immer gelächelt hättest. Ich hatte wirklich, keinen Scheiß, diese 3 Fernsehprogramme und sogar am Anfang meiner rauen Kindheit einen Schwarz-Weiß-Fernseher nur.
Ich hörte davon, dass es das gab früher.
Es gab ein hartes Regiment, durfte fast nichts anschauen, nur nach Voranmeldung auf einem Fernsehplan, der am Fernseher dran hing.
Das kenne ich auch noch. Ich musste das in der Fernsehzeitung anzeigen.
Immerhin, dann starten wir doch von vergleichbaren Voraussetzungen irgendwie. Ist jedenfalls klar, dass das hier dabei rausgekommen ist, oder?
Wir zwei Leute,
die seit Jahren in Radio und Fernsehen und Podcasts was mit Medien machen.
Medien und ist unser Leben.
Heute reden wir hier auch noch in Update verfügbar über Gaming.
Das war ein bisschen absehbar.
Das ist Update verfügbar, ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag mit Schleen Golmitzer und Hardy Röde.
Aber was können wir denn da jetzt für unser heutiges Medienleben so mitnehmen aus unserer Kindheit?
Ja, ich denke da manchmal drüber nach, was ich meinen eigenen Kindern, wir haben ja beide Kinder, du ein bisschen älter, ich 5 und 7, was bringen wir denen bei, was richtig so in Anführungszeichen ist bei der Mediennutzung. Und wir haben es ja auch immer wieder von der Thematik, dass wir unseren Kindern natürlich was vorleben wollen und müssen. Also in dem Moment, wo die das erste Handy benutzen, den ersten Computer, da müssen wir denen irgendwie vorausgehen, sodass sie, wenn sie dann ihre eigenen Geräte haben, dass sie dann ungefähr eine Roadmap haben, was für sie richtig ist. Und bis dahin ist es halt schlau, wenn wir denen irgendwie was vorleben. So Fernsehen, Gaming, ich würde mal sagen, alles, was am Bildschirm stattfindet.
Das heißt, du findest es jetzt schlecht, dass ich 10 Staffeln einer Serie durchbinge vor meinen Kindern?
Das müssen wir nachher, glaube ich, noch vertiefen. Aber mal im Ernst, was ist von deiner eigenen Mediennutzung, die du so schilderst? Das war ja doch nicht unbegrenzt. Ist da was bei deinen Kindern gelandet, was jetzt dann doch dasselbe ist, wie du es erlebt hast?
Also meine Kinder sind jetzt mittlerweile 17 und 19, beide schon demnächst Geburtstag habend. Und ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass meine Mutter es ganz strikt verboten hat, dass ich einen Fernseher in meinem Zimmer haben durfte. Also im Kinderzimmer Fernseher war ein absolutes No-Go. Mhm. Und das habe ich auch so durchgesetzt tatsächlich. Keine Fernseher vor 16. Mhm. Mittlerweile haben sie Fernseher. Konnte ich nicht umhin. Aber ich hätte zum Beispiel auch eigentlich ganz gerne Laptops im Zimmer verboten. Also auch gerade so für Zocken, alles was so Gaming betrifft. Das irgendwie, um da eine bessere Kontrolle zu haben, beziehungsweise um das mehr so im Familienwohnzimmer sozusagen zu belassen und nicht in diese Privatsphäre zurückzuziehen. Aber wir alle wissen es, dann kam 2020 Corona dazwischen und hat mir leider die Blutgrätsche gegeben in meinem erzieherischen Ansatz.
Da musste der Laptop dann einfach sein, weil sonst
half ja nichts.
Wären sie komplett abgekoppelt gewesen, auch Schule und so weiter. Ja, also bei Fernsehen habe ich fast das Gefühl, ich vererbe da ziemlich viel meinen Kindern auch. Bei uns so schaue ich auf FSK-Freigaben und schaue dann noch zusätzlich darauf, ob ich das irgendwie für pädagogisch nachvollziehbar halte. Hab da irgendwie ein hartes Zeitlimit, also so eine dieser typischen Kinderserienfolgen, so 25 Minuten am Tag allerhöchstens und eigentlich nur jeden zweiten Tag wird geglotzt und so. Eigenes Gerät im Kinderzimmer, never ever. Also ich will da immer mit drauf schauen. Wobei, wie gesagt, wir reden ja heute über das Thema Gaming und da fühle ich mich halt tatsächlich ziemlich blank. Ja, also weil da fehlt mir einfach so sehr die eigene Nutzererfahrung, die ich so nicht gemacht habe. Und
ja, ich wollte gerade sagen, deine Gaming-Biografie ist ein bisschen überschaubar und schnell erzählt. Das war so auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher.
Auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher, richtig.
Dann der C64 von deinem Bruder, richtig. Kurz Pac-Man und das war's dann.
Ja, so ungefähr, ja.
Also ich hatte immer noch die Sims mit dazwischen.
Es hat einen Vorteil. Also ich kann jetzt meinen Kindern gegenüber schlecht behaupten, früher waren die Spiele viel besser. Das, was ihr heute spielt, ist ja totaler Trash. Aber auf der anderen Seite habe ich kein Gefühl dafür. Also richtig, wie fühlt sich's an? Da kann ich denen nicht richtig was vorleben. Und weil es hier bei Update verfügbar um sicheres Leben mit dem Netz, sicheres digitales Leben geht, wie immer, will ich natürlich auch privater drauf schauen. Also was könnte passieren in solchen Spielen? Womit sind die da konfrontiert, wenn sie mal mit dem Spielen anfangen?
Umso sinnvoller ist es, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ausgerechnet Hardy ein Interview geführt hat mit einem tollen Experten für diese Folge, der ihm da glücklicherweise nicht nur sagen konnte, worauf er beim Spielen mit den Kindern aufpassen muss, sondern vor allem auch, wie man da trotzdem richtig viel Spaß dabei hat. Das ist nämlich auch nichts zu vernachlässigen. Aber weil du ja schon diese FSK erwähnt hast, Hardy, für Fernsehen und Video, also diese freiwillige Selbstkontrolle, würde ich sagen, wir klären vielleicht hier nochmal ganz kurz, wie die Altersempfehlungen bei Spielen funktionieren. Also die sogenannte USK, die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Wir hatten dazu übrigens auch schon mal eine kleine Folge bei Update verfügbar, falls ihr reinhören wollt. Wir verlinken sie euch in den Shownotes. Aber damit wir jetzt mal auf demselben Stand sind, einmal USK in Kürze.
Und ich passe sehr gut auf.
Was ist eigentlich die USK? Die USK ist die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Sie ist in Deutschland zuständig für die Alterskennzeichnung digitaler Spiele. Freigegeben ab 0, 6, 12, 16 oder 18 Jahren. Das sind die Labels, die die USK vergibt. Ein neues Spiel, das in Deutschland veröffentlicht werden soll, wird vom Entwickler eingereicht. Freiwillige sichten es dann für die USK, das heißt, sie spielen es komplett durch. Ein unabhängiges Gremium von Jugendschutz-Sachverständigen bewertet dann, ob die Inhalte oder Funktionen problematisch sind für Kinder und Jugendliche. Da geht es um Faktoren wie Gewalt im Spiel, ob Horror oder Angst eine Rolle spielen, wie offen Sexualität dargestellt wird und so weiter. Inzwischen werden auch Risiken wie Chats und Ingame-Käufe bewertet oder Mechanismen, die zum Fehlspielen verleiten können. Was die USK nicht macht, Spiele empfehlen, also uns einen Rat geben. Das passt für ein 6- oder 12-jähriges Kind. Auch die USK rät Eltern deswegen, sich über das Spiel selbst genau zu informieren und es möglichst gemeinsam mit dem Kind auszuprobieren.
Wenn ich euch jetzt schon eine einzige Empfehlung mitgeben darf, die ich selber mitgenommen habe aus dem Interview mit Alexander Pfeiffer, das wir gleich hören, dann ist es genau das. Gemeinsam mit den Kindern spielen. Weil, darüber werden wir gleich noch ausführlich reden, wir selber als Eltern lernen hundertprozentig dabei auch noch eine ganze Menge. Und haben ziemlichen Spaß mit unseren Kindern, selbst wenn wir als Erwachsene natürlich immer auch auf die Sicherheit beim Gaming schauen. Alexander, herzlich willkommen. Du hast eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere hinter dir, finde ich. Du bist Spiele- und Sicherheitsforscher inzwischen an der Donau-Uni Krems in Österreich. Du leitest dort gerade das europäische Forschungsprojekt DigiSafe, von dem wir auch gleich noch viel hören werden. Aber vor allem, du bist auch leidenschaftlicher Gamer. Wie passt das zusammen, Gaming und Cybersicherheit?
Es passt sehr gut zusammen, dass man Sicherheit und Gaming miteinander verbindet. Das Ganze hat schon sehr früh begonnen mit meiner allerersten Magisterarbeit. Da haben wir uns zum Beispiel die Spielzeiten von Spielerinnen angeschaut und sind drauf gekommen, dass es so etwas geben könnte, damals noch im Konjunktiv, wie exzessives Spielverhalten. Und dann haben wir uns eben angeschaut, dass die Gaming-Welten, damals haben wir es noch genannt, eine erweiterte Lebensrealität der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist. Heutzutage würde ich das Erweiterte nicht mehr als Wort verwenden. Und dann haben wir gesehen, dass es eigentlich Deliktformen gibt, die es genauso im außerhalb des Spielslebens gibt, in den Spielen. Und dann gibt es spannenderweise diese Delikte nicht nur in den Spielen, sondern wieder rund um Spiele. Das heißt, ganz viele von den Themen, die ihr in eurem Podcast auch schon behandelt habt, greifen wie ein Netzwerk mit dem Hauptthema Spiel zusammen. Und das schauen wir uns dann heute an. Ein Highlight waren für mich die Jahre 2010, 2011. Da durften wir mit Thomas Gabriel Rüdiger, der in Deutschland ja gut bekannt ist, und Cindy Krebs zusammenarbeiten und haben das Thema Game Crime sozusagen nach Österreich gebracht. Und ja, und von da weg dann auch weiter aufgebaut und immer wieder verfolgt. Und so kam es dann letztes Jahr dann auch zu meinem Wechsel ans Department für Sicherheitsforschung, weil wir hier meine Expertise im Bereich emergente Technologien, gesellschaftliche Themen im Bereich der Medien und ganz speziell Jugendschutz, also von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, nehmen. Und das ist jetzt meine Kernaufgabe an der Uni in Krems.
Und da reden wir heute noch sehr viel drüber. Lass uns aber doch niedrigschwellig einsteigen, weil ich habe es in diesem Podcast schon öfters mal so ein bisschen kokett gesagt, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich bin nicht Gamer. Ich gehöre also zu dem Teil der Menschheit, von dem ich irgendwann mal gelesen habe, es wäre ungefähr die Hälfte, die nicht spielt regelmäßig am Computer und anderen elektronischen Geräten. Und für manche Leute ist es einfach komplett Alltag, für dich auch. Wenn ich jetzt in den Alltag meiner Kinder. Ich habe eine 7-jährige Tochter, die zum Beispiel neulich gefragt hat, ob sie, ich weiß nicht mehr, ob es Roblox oder Minecraft war, aber wann sie das mal spielen kann. Ich so, ja Kind, natürlich, aber das spielen wir dann zusammen. Und ich stehe da wie der Ochs vorm Berg. Wie kann ich denn als Nicht-Gamer, als Vater in die Gaming-Welt zum ersten Mal eintauchen? Wie mache ich denn das am besten ganz praktisch?
Du hast es eh gerade sehr gut beschrieben, gemeinsam mit deinen Kindern. Das heißt, auch wenn du mal augenscheinlich keine Ahnung von dem hast, was sie tun, bist du dann doch ein Erwachsener, der probiert, das einzuschätzen, der sich zum Bildschirm setzt, der sich das alles erklären lässt. Wir sagen immer, da gibt es einen Expertinnentausch eigentlich. Die Kinder und Jugendlichen werden zu den Expertinnen, die dann den Erwachsenen erklären, was sie da eigentlich tun und was sie machen. Das heißt, im Optimalfall lass du dir das Spiel beibringen. Und im Hintergrund rattert dein Hirn und du beurteilst, ob du das zulässt oder nicht. Jetzt bist du natürlich eine äußerst kritische Person, beschäftigst dich über den Podcast fast nur mit Cyberkriminalität, also mit der dunklen Seite der wunderbaren Medienwelt sozusagen. Und du liest dich dann natürlich rein, du weißt dann, wo sind die Probleme mit Lootboxen, sodass man Geld im Spiel ausgibt. Wo sind die Probleme, dass deine Kinder von völlig Fremden angequatscht werden, wie man früher gesagt hat, eben am Spielplatz, geh nicht mit Fremden mit und so weiter. Und ja, und dann liegt es wiederum an dir, mit deinem Kind darüber zu reden, wo die Grenzen sind, so wie du ja in der Erziehung ganz allgemein auch immer wieder deine Grenzen klar setzen musst.
Jetzt hast du schon was ganz Spannendes gesagt, Experten- oder Expertinnentausch. Also sprich, mein Kind ist die Expertin und sagt, Papa, komm hier, da müssen wir lang und sonst was. Ich habe das selber auch schon beobachtet, wie sie mit meinetwegen der Kamera an meinem Handy umgeht, wenn ich es ihr in die Hand gebe. Und da hat die Features ausgegraben, wo ich da stehe und sage, ach ja, interessant, das geht auch. Jetzt würde ich da gleich nochmal gerne nachfragen, was muss ich denn verstehen, wenn ich mich mit meiner 7-jährigen Tochter beispielsweise hinsetze? Wie kannst du mir da quasi das Gehirn von meiner Tochter so ein bisschen aufschlüsseln? Was passiert da, wenn wir zusammen spielen, im Unterschied zu mir als Erwachsener?
Also wenn deine Sorge ist, dass das Kind sozusagen nicht die Realität vom Spiel trennen kann, da kann ich dich im Normalfall beruhigen. Die Jugendlichen sind sehr, sehr wohl auch fähig, so wie wir Erwachsenen, zu differenzieren, was ist die Medienwelt, was ist die Spielwelt. Also im Normalfall, wenn keine psychologische Störung sozusagen vorliegt oder etwas, worauf man achtsam sein muss, dann ist es relativ klar, das ist die Spielwelt, das ist die Nicht-Spielwelt. Und wie gesagt, diese Trennung möchte ich eigentlich nicht mehr machen, weil dann durchaus natürlich Themen aus der Spielewelt auch in der Welt außerhalb des Spiels behandelt werden. Im Gespräch mit den Freunden, mit der Familie. Und da sagen wir immer, es ist halt total wichtig, dass dann die Eltern einfach zuhören und nicht sagen, geh bitte erzähl mir da nichts aus deinem Spiel. Sie sollten das genauso wichtig behandeln, wie wenn die Kinder Tennis, Fußball, was auch immer spielen und dort von ihren Erfolgen berichten. Weil nur dann haben sie weiterhin Handhabe und Zugriff auf ihre Kinder. Wenn sie per se sagen, ich möchte aus dem Spiel nichts wissen, dann werden sie auch nie etwas erfahren, wenn sozusagen ein Red Flag auftaucht. Und eine Situation, wo du als Elternteil halt eingreifen solltest.
Total spannend. Und vor dem Hintergrund finde ich es auch total bemerkenswert, dass ihr bei dem DigiSafe-Projekt, was gerade bei euch läuft, dieser großen Studie, die ihr im Moment erarbeitet mit Partnern zusammen, da arbeitet ihr direkt mit Jugendlichen zusammen. Wie bezieht ihr da mit ein? Erzählen die Probleme, Herausforderungen? Arbeiten sie mit an Lösungen? Wie gehen die damit um? Was machen die bei euch in der Studie?
Also bei DigiSafe, das ist jetzt mit 1. Juli 26 gestartet. Da haben wir einen sehr verlässlichen Partner als Konsortialführung, den Spielraum NRW, Daniel Heinz eben. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass wir mit den Jugendlichen auf Augenhöhe arbeiten wollen. Wir wollen in Form von Tagebüchern, von gemeinsamen Interviews, Erzählungen im Gespräch herausfinden, was auf die Jugendlichen in Deutschland und Österreich da gut zutrifft. Was sind die Erlebnisse? Haben Sie diese Deliktformen, die wir im digitalen Raum erkannt haben, schon mal persönlich erlebt? Wenn ja, in welcher Ausprägung? Was haben Sie getan, um dem zu entgehen? Haben Sie Kontakt zu Erwachsenen, Eltern, LehrerInnen aufgenommen? Und das wollen wir sozusagen als erster Hand erfahren. Und wenn wir das geschafft haben, dann wollen wir im nächsten Schritt diese Policy Briefs sozusagen designen. Das heißt, das sind dann die Ratgeber für Politik, für das Bildungswesen.
Da seid ihr wahrscheinlich die Minderheit unter den Forschenden, die so daran gehen, dass ihr nicht nur über eine bestimmte Zielgruppe forscht, sondern mit der. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Jetzt schon mal der Hinweis übrigens, den du mir im Vorgespräch gegeben hast, dass man tatsächlich da auch noch dran teilnehmen kann. Aber Alexander, jetzt hast du schon über Delikte gesprochen, über Kriminalität, über Sicherheitsthemen, Sicherheitsprobleme, die den Jugendlichen, die spielen, einfach da tagtäglich begegnen. Da würde ich jetzt noch gern mehr dazu wissen. Was sind es für Themen, die ihr da seht im Gaming-Ökosystem, beim Gaming generell?
Also wir können mal mit einer ganz einfachen Deliktform beginnen. Das wäre die Beleidigung. Und da geht es darum, wenn im Spiel die Figur mit dem, was sie im Spiel macht, beleidigt wird, dann ist das kein Beleidigungsdelikt. Wenn die Person dahinter mit dem realen Namen und Tätigkeiten aus dem realen Leben beleidigt wird, dann wäre es dann potenziell ein Beleidigungsdelikt. Das, was auch sehr spannend ist, ist die Beschaffungskriminalität, die wir im Spiel haben. Das ist dann, wenn den Personen die finanziellen Mittel ausgehen, dann probieren sie über das Spiel Betrugsformen zu machen. Das sind jetzt auch Dinge, die am ersten Blick harmlos wirken, zum Beispiel Leveling-Services, dass sie sagen, ich spiele deine Figur hoch, dafür gibst du mir 50 Euro. Die Person lebt im normalen Alltag weiter und bezahlt 50 Euro und gibt den Account weiter. Gib niemals deinen Account weiter, ist eine ganz klare Regel. Und natürlich einer fremden Person oder einem Leveling-Service den Account zu geben, ist dann der erste und einfachste Schritt, dass dann nicht nur der Spielaccount gehackt wird, sondern das gesamte Leben sozusagen auf den Kopf gestellt wird. Dann haben wir recht viele Deliktformen, die dann im Spiel vielleicht beginnen, aber dann außerhalb des Spiels fortgesetzt werden. Und das findet dann auf Chats wie Discord statt, das findet auf Instagram statt, auf TikTok statt oder halt wirklich im komplett privaten Bereich, wenn dann schon die Handynummern ausgetauscht werden. Und da sind wir dann in einem sehr, sehr, sehr heiklen Bereich. Das wäre dann entweder sexuelle Anbahnung oder zumindest, dass man eben Nacktbilder von der Person bekommt aus dem Spiel. Das wäre die eine Seite, so Cybergrooming. Und die andere Seite wäre, dass man sie für Ideologien probiert zu begeistern.
Das Ziel von eurem DigiSafe-Projekt ist ja als eins von mehreren, dass ihr Strategien entwickeln wollt, wie man Risiken früh erkennen kann. Und das interessiert mich aus persönlicher Betroffenheit natürlich auch sehr. Was sind Red Flags? Was sind Warnsignale, wo ich als ein Elternteil, wo Lehrkräfte, wo andere Leute im Umfeld, wo die aufmerksam werden sollen? Und natürlich im Anschluss daran, was ist dann das richtige Handeln?
Also wenn es darum geht, sozusagen zu erkennen, wo die Red Flags sind und vielleicht in weiterer Folge auch zu erkennen, welche Kompetenzen die Kinder, Jugendlichen und Eltern auch brauchen. Ich glaube, das geht Hand in Hand. Dann muss man auf der einen Seite die technischen Voraussetzungen sich anschauen und auf der anderen Seite sozusagen die sozialen Aspekte. Bei den technischen Voraussetzungen, da geht es jetzt eben, dass man den Kindern sagt, Achtung, wenn du Vorteile für dein Spiel willst und da gibt es irgendwo auf irgendeiner schäbigen Plattform eine Software zum Runterladen und dir geht es dann im Spiel besser, davon bitte die Hände weg, weil das, da wird im Endeffekt irgendetwas installiert auf deinen Rechner, um du kriegst vielleicht sogar den Spielvorteil, also das kann durchaus passieren, aber jedes deiner Passwörter wird mitgelesen. Dann in weiterer Folge den Kindern schon früh eine Aufklärung machen, dass gerade jetzt auch mit den neuen Möglichkeiten von KI die Passwortsicherheit massiv erhöht werden muss. Die klassischen Tipps, jeder Account ein eigenes Passwort und dann nicht 1, 2, 3, 4. Und Zwei-Faktor-Authentifizierung, warum das wichtig ist, warum dir das helfen kann im Endeffekt, dass deine Accounts sicher bleiben, auch wenn ein Faktor davon übernommen wird sozusagen. Bei den technischen Dingen ist natürlich auch wichtig, sich immer in den Spielen selber anzuschauen, welche Einstellungen gibt es, wie kann ich da als Elternteil eingreifen. Und da ist vielleicht nicht unwichtig, zumindest bei Kindern, so vielleicht ab 12, 13, 14, dass man diese Eingriffe auch mit den Kids abspricht oder sie zumindest informiert. Nicht, dass es da böse Überraschungen gibt im Vertrauensbruch zwischen Eltern und Kindern. Und der soziale Aspekt ist, es gibt Online-Spiele, wo man eben komplett offene Chats hat, wie eben Online-Rollenspiele etc. Und dann gibt es Online-Spiele, wo diese offenen Chats eingeschränkt sind, bis man eine Freundschaftsanfrage erhält. Und ja, da muss man sich natürlich überlegen, eben bei diesen Spielen, wo man eine extra Freundschaftsanfrage erhält, warum schickt ihr mir jetzt eine Freundschaftsanfrage? Also gerade bei FIFA, wenn ich da gerade 5-0 verloren habe oder auch 5-0 gewonnen habe, ist egal und plötzlich kommt schon die Freundschaftsanfrage und eine Privatnachricht und die will wissen, wie alt bist du, wo wohnst du, wie heißt du und was ist deine Lieblingsfarbe. Dann muss man natürlich sehr aufpassen und das ist dann, wo Eltern immer ein offenes Ohr haben müssen und dann mit wem redest du im Spiel. Was ich grundsätzlich nicht verteufeln möchte, ist, dass man ja durchaus im Spiel auch Freunde fürs Leben gewinnen kann. Also wir haben ganz viele Fälle, wo man sagt, wow, wie wir selber geforscht haben vor 20 Jahren in World of Warcraft und wir hatten eine eigene Forschergilde und ich habe da wirklich Spieleforscherinnen aus der ganzen Welt kennengelernt, weil die bei mir in der Gilde waren. Also das bei all der Negativität darf man nicht vergessen, dass der Großteil der Spielerfahrungen ja positiv sind und dass wir da eben nur den Fingerzeig haben, besonders an die Eltern, aber auch an die Jugendlichen, wo sie halt eben aufpassen müssen. Also nicht zu schnell Vertrauen fassen, nicht zu schnell über Privates reden. Ja, und vielleicht, wenn es da wirklich so einen Erstkontakt gibt, dass da auch die Eltern dabei sind, wenn tatsächlich da das erste Mal dann über Zoom oder was auch immer mit anderen geredet wird, dass zumindest von hinten die Eltern mitschauen. Ist das ein anderes 12-jähriges Kind, das einfach nur Kontakt sucht oder steckt da eben ein Erwachsener dahinter, der Böswilliges im Sinn hat?
Das heißt, jetzt hast du mir zum Teil Sachen, Aufgaben, die ich als Vater eines Kindes zum Beispiel in die Hand nehmen muss, also worauf ich gucken muss und hast aber gleich, das wäre meine nächste Frage gewesen, die du im Grunde schon beantwortet hast, hast mir auch gleichzeitig gesagt, wie ich meine Kinder empowern muss, was ich denen vielleicht ein Stück weit beibringen muss oder wo ich einfach ihre Aufmerksamkeit drauf lenken muss, damit die selbst resilient sind, weil am Ende müssen und sollen sie sich ja auch selbstständig in der Welt bewegen können.
Die Kinder und Jugendlichen müssen sich am Ende selbstständig bewegen können, weil sie wären älter. Sie haben vielleicht ein eigenes Kinderzimmer ab einem gewissen Alter, wo die Geräte verfügbar sind. Dann geht es natürlich, das große Thematik ist, ab wann gibt es das erste Handy? Und ab dem Zeitpunkt, wo die Kids ein Mobiltelefon haben und vielleicht die Eltern nicht so medienaffin sind und jede Sicherheitseinstellung auf Perfektion gedrillt haben, wird es dann auch Kontakt anderer geben, weil sie das Kontaktmedium in der Hosentasche mitführen. Und dann muss man natürlich sagen, es gibt ja nicht nur die Konsolen- oder PC-Spiele, sondern es gibt auch die Spiele am Smartphone, die ja dann oft, was die Mechanismen betrifft, in Richtung Lootboxen, in Richtung Chats und so weiter, die vielleicht sogar gefährlichere Formen darstellen, in gewisser Weise. Und ja, die Eltern, wie schon erwähnt, müssen halt achtsam sein und aufpassen und mitschauen. Ab dem Moment, wo das Ganze dann im eigenen Kinderzimmer am Weg zur Schule stattfindet, bei den Freunden und Freundinnen, die sie besuchen, hast du als Elternteil aber die Handhabe nicht mehr. Und du sollst ja auch keine Schadsoftware am Handy deiner Kinder installieren, damit du laufend einen Second Screen hast und mitschaust, was sie da gerade tippen. Das wäre ja auch wieder ein starker Vertrauensbruch. Und dementsprechend musst du deine Kids so ausbilden, dass sie Gefahren sofort erkennen, dass sie auch wissen, wie reagieren sie auf Situationen. Ja, und dass sie einfach eine gewisse Grundvorsicht haben.
Jetzt haben wir ganz am Anfang vor allem über eure DigiSafe-Studie gesprochen und da ist das Wort Policy Briefs schon einmal gefallen. Und da wüsste ich jetzt zum Ende unseres Interviews noch ein bisschen mehr gerne, weil mir persönlich auch immer dran gelegen ist, dass nicht nur wir Nutzerinnen und Nutzer uns vor den Gefahren da draußen schützen müssen, sondern dass es auch noch andere gibt, die in der Verantwortung stehen. In dem Fall nehme ich an, natürlich die Herstellerfirmen dieser Spiele und Betreiberplattformen, die ihre Hausaufgaben machen müssen und die es sehr ernst nehmen müssen, dass es gewisse Schutzmechanismen gibt. Und ich nehme an, ihr habt auch Forderungen an Politik und was da passieren muss und was wir als Gesellschaft für Richtlinien uns geben. Was habt ihr da im Sinn?
Grundsätzlich muss man diese Policy Briefs ein bisschen anpassen pro Zielgruppe. Für die, sozusagen, wenn es in den Bereich geht, Pädagoginnenbildung, Jugendbetreuer, Ausbildung und so weiter, da sind Aspekte, die wir heute schon genannt haben, wie Beziehung vor Kontrolle, dass eben grundsätzlich Medienbildung und Medienspielpädagogik aufgenommen wird in das Curriculum, um den jeweiligen Beruf zu erlernen. Dass es da halt eben ECTS-Punkte und Seminare gibt, die speziell in diese Richtung gehen. In beide Richtungen, Spielpädagogik im Positiven und dann natürlich die negative Seite sozusagen dazu. Die Lehrerinnen und die Jugendbetreuerinnen auch geschult werden, Verhaltensänderungen der Kinder zu erkennen. Also man merkt das ja, wenn da etwas passiert ist, dass die Kinder sich anders verhalten, wenn man sie schon länger kennt und wie man das gut ansprechen kann, wie man darauf eingeht und welche Tools es gibt, auch wenn man selber nicht Psychologin oder Psychologe ist, um da einen ersten Schritt zu machen. Für Politikerinnen ist so eine Art, ein sehr wichtiger Punkt, dass man Gaming nicht so sehr politisiert, sondern dass alle an einen Strang ziehen, dass Politikerinnen, die sich mit Gaming vielleicht nicht auskennen, passende Beratungsstellen aufsuchen, wie in Deutschland eben den Spieleratgeber. Also dass Politikerinnen nicht beratungsresistent sind, sondern sich da von den Stellen dann auch die Info holen.
Wenn du jetzt einem noch nicht ganz überzeugten Elternteil, einer Mutter, einem Vater, einem Erziehungsberechtigten, Lehrer, Pädagogin, wem auch immer, drei Schritte in die Hand geben würdest mit dem Ziel, setzt euch lustvoll mit Spielen auseinander, habt da selber Spaß dran und lasst euch nicht abschrecken von den ganzen Sicherheitsthemen. Was sind drei so Schritte, die ich da gehen kann, dass mir die Lust, die Freude am Spielen nicht vergeht und dass ich gleichzeitig die ganzen Sicherheitsthemen im Blick habe, die wir heute besprochen haben?
Was man als Elternteil ab einem gewissen Alter machen kann, ist, dass man sich außerhalb des Spiels über die Spiele informiert. Was meine ich damit? Wenn man das richtige Alter hat, kauft man sich dann noch am Kiosk eine Spielezeitschrift oder Jüngere können Let's Plays anschauen. Let's Plays sind einfach YouTube-Videos, wo man Leuten zuschaut, wie sie Computer spielen. Da kriegt man schon mal sehr, sehr viel mit, ohne dass man einen Controller in der Hand hat. Dann ja, kann man natürlich sich in die Thematik grundsätzlich auch gut reinlesen, Foren lesen etc., mit Freundinnen drüber reden. Wie macht das eigentlich ihr mit euren Kindern und probieren da sozusagen mit der erwachsenen Peergruppe gemeinsam Strategien zu entwickeln und zu lernen. Die haben ja dann auch Kinder und dann spielen ja die Kinder auch zusammen. Das heißt, da kann man ganz gut Dinge aufbauen und dann vielleicht so einen Deal machen mit den Kids. Heute spielen wir ein Spiel, das ich aussuche und morgen spielen wir ein Spiel, das du aussuchst. Grundsätzlich finde ich, das Gaming ist ein fantastischer, kreativer und verbindender Lebensraum. Und wenn wir jetzt aber so Projekte wie DigiSafe machen, geht es uns nicht darum, die Angst zu schüren, sondern die Kompetenz der Eltern und der Jugendlichen zu stärken und gemeinsam den Raum sicherer und selbstbestimmter zu machen.
Jetzt haben wir im Gespräch, Alexander, ganz viel darüber gesprochen, dass wir bitteschön mit Lust und Freude am Spiel unterwegs sind, auch als Erwachsene. Und das werde ich mir sehr zu Herzen nehmen. Wenn wir aber dabei die Sicherheit von uns, von unseren Kindern, unsere Accounts alle Themen, über die wir geredet haben, nicht aus dem Auge verlieren wollen. Was wären drei so wichtige zentrale Tipps, die du mir mitgibst? Auf was muss ich nochmal schauen?
So, der erste Punkt ist vielleicht der technische Aspekt, wo ich mir aus Elternsicht anschaue, welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es im Spiel, aber auch natürlich für welche Altersstufe ist das Spiel gedacht. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und da geht es wirklich. Es gibt zwei Aspekte zu beachten, ab welcher Altersstufe ist der Spielinhalt nicht schädlich sozusagen, aber vor allem auch ab welcher Altersstufe kann der Jugendliche oder das Kind das Spiel auch tatsächlich spielen und genießen. Dann ist der zweite Teil ist natürlich der soziale Aspekt, wo ich mir anschauen muss, wie kann man im Spiel interagieren, wer redet da mit einem im Spiel, was auch sehr wichtig ist, welche Plattformen gibt es rund um das Spiel und wie kann ich selber als Jugendlicher da dabei sein oder wiederum aus erwachsener Sicht, in welchen Community-Foren befindet sich mein Kind und wie wird dort geredet. Das Gesamtbild im Auge haben wäre hier ein Tipp, das Spiel nicht nur als eigenes Medium zu betrachten, sondern immer die Welt. Ja, und der dritte Tipp ist eben, Dinge gemeinsam machen, immer mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam da zumindest ein bisschen Interesse zu haben oder vielleicht auch gemeinsam zu spielen und im Optimalfall dann auch gemeinsam Abenteuer zu erleben in und außerhalb der Spielewelt. Und das greift ja auch ineinander, weil wenn du als Elternteil dann mega Interesse am Spiel hast und auch mitspielst, dann bist du ja automatisch auch mit in den Discord-Foren, wo dein Kind ist.
Also, großartige Tipps. Vielen Dank nochmal, Alexander. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dir Zeit fürs Interview genommen hast. War ganz großartig.
Also ich nehme aus eurem sehr schönen Gespräch heraus, Hadi, dass ich in meiner Erziehung alles richtig gemacht habe.
Wow. Also Szenenapplaus.
Dieser Part, Gaming mit an den Familientisch nehmen, ne? Also so im familiären Bereich stattfinden lassen und aber auch immer mit dabei bleiben, selbst Interesse zeigen, mitspielen, sich damit auskennen, wissen, was denn da eigentlich los ist. Ja. Es ist ja auch so viel einfacher, weißt du, wenn du dein Kind drauf ansprechen kannst, hey, und was hast du heute gezockt? Und dann sagt er, ich habe in Minecraft das und das Haus oder einen Bauernhof gebaut und du kannst dir was drunter vorstellen und dann kannst du Rückfragen stellen, dann kannst du sagen, ah, hast du eigentlich diesen einen Kirchturm, den wir neulich gebaut haben, zusammen noch fertiggestellt oder irgend sowas, ne?
Und du kommst dir da nicht so ein bisschen cringe vor, also so, als müsstest du jetzt unbedingt die coole Mom raushängen lassen und mit deinem Sohn ganz lässig über Minecraft.
Wenn ich wirklich darüber Bescheid weiß, dann findet mein Sohn mich nicht cringe.
Okay.
Nein.
Ja?
Nur wenn ich so tue, als würde ich darüber Bescheid wissen. Aber das ist ja genau das, was wir eben, also ich würde sagen, offen bleiben, um von den Kindern zu lernen. Ja. Also das darf schon auch mal sein. Nicht wir müssen immer die mit dem Zeigefinger sein, sondern wir dürfen auch was lernen von den Kindern.
Das war ja auch mein erstes Lieblingswort aus dem Interview mit Alexander, der Experten- oder Expertinnen-Tausch. Also, dass wir da hingehen können und uns ganz offiziell, legitim und auch mit Spaß und Ehrlichkeit uns da was beibringen lassen von unseren Kindern. Ja. Und das, da freue ich mich eigentlich auch eher drüber, wenn mir sowas passiert mit meinen Kindern.
Ja, und dann muss man aber trotzdem mit dazu sagen, ich meine diese Gefahren in den Bereichen, sagen wir mal diese Betrugsmechanismen, Cyber-Grooming, Beleidigungen und so weiter und so fort. Wir können das einfach besser einschätzen. Aber das hat man ja im Hinterkopf. Und
aus
solange
vielen
du das,
Folgen-Update verfügbar.
Zum Beispiel. Und das kannst du ja im Hinterkopf haben und kannst aber auch den Kindern, ohne ihnen was zu verbieten, was davon mitgeben und sagen, ah, guck mal, jetzt ist das gerade passiert. Wie schätzt du das jetzt ein? Und dann lass das mal gemeinsam entdecken, was da gerade passiert ist.
Ja. Was auch wichtig ist, wir hatten es auch schon in anderen Folgen, wo es um Kinder, Computer, Medien und Sicherheit ging, dass Verbote überhaupt nichts bringen. Das ist so mein wichtigstes Takeaway. Also das kann man sich einfach total sparen. Es erreicht sonst genau das Gegenteil. Dann bleibt man eben nicht im Gespräch über das, was passiert und hat keine gemeinsame Ebene, wo man sich drüber austauschen kann. Das war's jedenfalls mit unserer Folge 70. In diesem Podcast. Wie immer kriegt ihr alle Informationen über sicheres Gaming und Links zu den Folgen, die es in diesem Podcast schon gab, bei Update verfügbar, kriegt ihr in den Shownotes.
Folgt uns bitte unbedingt auch auf Instagram, auf Mastodon, auf TikTok oder YouTube für mehr Infos zu allen sicherheitsrelevanten Fragen im Netz. Und abonniert unbedingt auch diesen Podcast, damit ihr auch ja keine neue Folge verpasst, so sie denn entsteht.
Wenn wir nicht die ganze Zeit am Daddeln sind. Wir hoffen das und sagen ciao, bis zum nächsten Update.
Bis zum nächsten Update.